Bevor ich dann wirklich mit der Predigt loslege, möchte ich gerne ein Lied einspielen. Wir haben so eine Kinder-CD, so ein Kinderchor. Und da ist ein Lied, das würde ich gerne mal vorspielen, wenn es dann funktioniert. Ist laut genug, ne? Ja, Dave Thomas übrigens heißt der gute Mann. Hat schon mal in Schüttorf gesungen, aber ist ein anderes Thema. Ich mach mal das Ding aus, bevor mir das noch zwischen die Predigt funkt irgendwie. Und auf einmal, manchmal entwickeln solche Sachen ja auch so ein Eigenleben. Ne? Und auf einmal, ich finde das halt interessant in diesem Lied. Wenn ich dieses Lied höre und mir das alles so vergegenwärtige, dann komme ich in Stress. Auf der einen Seite so, ey, bald ist wieder Weihnachten, wir haben Adventszeit. Leute, heute ist der erste Advent, ja, das erste Licht leuchtet und irgendwie, na, so jetzt geht's los. Und auf der anderen Seite, dann kommt so die Liste, ja. Also Plätzchen backen, Wohnung schmücken, Kärtchen verschicken und Geschenke und irgendwie bringt mich das meistens in Stress, weil ich immer denke, da habe ich gar keine Zeit für. Und was muss man dann alles machen? Ja? Also all diese Vorbereitungen, die wir irgendwie so machen, um ja, irgendwie die Adventszeit so gut wie möglich zu füllen und so gut wie möglich irgendwie zu nutzen. Weiß nicht, geht's euch teilweise auch so? Oder ja, so... So mancher findet das ja auch total schön, der genießt das richtig und manch anderer denkt so, boah, ich weiß gar nicht, was ich zuerst machen soll. Ja, also so gibt es ja auch ganz, ganz unterschiedlich. Aber es ist schon richtig, ich finde das gut, wir haben 4 Adventssonntage. Ja, Advent heißt, ich bereite mich vor, dass da jemand kommt. Ja, Advent bedeutet Ankunft und ich bereite mich darauf vor, auf Weihnachten. Ich bereite mich vor auf das Kommen Jesu. Und so sagt die Bibel, dass wir uns durchaus auf Weihnachten vorbereiten sollen. Oder ich sage es mal anders, es gibt Stellen in der Bibel, die davon sprechen, dass man sich vorbereiten soll auf den König, der kommt. Und eine dieser Stellen möchte ich mal lesen, da geht es ein bisschen um andere Vorbereitungen als jetzt Plätzchen backen und irgendwie ja, einen Weihnachtsbaum aufstellen oder so. Und zwar in Jesaja 40, Vers 3. Ich habe jetzt heute keine Präsentation dabei. Also wenn ihr eine Bibel dabei habt oder eine Handy-App oder irgendwie, dürft ihr gerne aufschlagen. Jesaja 40, Vers 3. Es ruft eine Stimme in der Wüste, bereitet dem Herrn den Weg, macht in der Steppe eine ebene Bahn unserem Gott. Alle Täler sollen erhöht werden und alle Berge und Hügel sollen erniedrigt werden und was uneben ist, soll gerade und was hügelig ist, soll eben werden. Denn die Herrlichkeit des Herrn soll offenbart werden und alles Fleisch miteinander wird es sehen. Denn des Herrn Mund hat's geredet. Bahnt einen Weg dem Herrn. Ja? Bahnt einen Weg, bereitet eine Straße, bereitet eine Straße vor, damit der Herr der Herren kommen kann. Ja? So, vielleicht kennt ihr das, wenn sich irgendwie besonderer Besuch ansagt. Ich weiß nicht, ob ihr dann auch irgendwie anfangt, in der Wohnung was zu verändern oder ob ihr sagt, nö, so wie es aussieht, sieht es halt aus und egal, wer kommt, wir leben hier und es muss hier nicht irgendwie wie geleckt aussehen, sondern hier wird halt gelebt. Ja? Gibt Leute, die sind so, ich bin da meistens ein bisschen anders, ich denke, oh nein, das muss ordentlich aussehen. Oh nein, da kommt Besuch und schnell noch aufräumen und dann irgendwann, dann guckt man auch mal ein bisschen kritischer. Und denkt, boah, da sind ja Spinnenweben. Die sind erst seit heute da. Ja, so irgendwie und man versucht dann irgendwie noch sauber zu machen und weil man will ja irgendwie auch einen guten Eindruck machen, man will ja, dass das vernünftig aussieht und was sollen die Leute denken? Das hat meine Mutter immer gesagt. Ja, was sollen denn die Leute denken? So generell bei allem. Ja, das, der Spruch, der passt ja immer. Und ja, da muss aufgeräumt werden. Und jetzt stell dir das Ganze mal noch ein bisschen in der größeren Dimension vor. Ja? Also wenn der König kommt, ja, wenn das so früher, wenn so der König kam, so in die Städte, da wurde sich vorbereitet. Ja, so da liefen vorher erstmal mehrere Aktionen. Ja, unser Dorf soll schöner werden. Ja, so nach dem Motto, wir räumen auf und wir schmücken die Straßen und wir bereiten uns vor. Ich weiß, als das letzte Mal Staatsbesuch in Deutschland war aus Amerika, da wurden die Gullideckel verschweißt, dass da keiner irgendwie Anschlag oder sonst was machen kann. Also da kam dann die Security und hat da alles genau gecheckt und hier die Straße fährt er lang. Und das sind richtig Vorbereitungen. Da wird richtig was in die Wege gesetzt, damit man vorbereitet ist, dass halt der Chef vorbeikommen kann. Ja? Und als ich diese Stelle gelesen habe, ja, bereitet dem Herrn den Weg. Da habe ich mich gefragt, Gott, warum, wozu brauchst du denn den Weg? Also jeder Pfadfinder kommt auch durchs Gelände. Ich meine, du kennst das von der Bundeswehr, ja, die sind darauf spezialisiert, ja, egal ob hier ein Weg ist oder nicht. Wir kommen da wohl durch, ja? Wir kommen da wohl durch, wir schaffen das. Also wenn wir das schon hinkriegen, selbst wenn keine Straße da ist, irgendwie von A nach B zu kommen und wenn wir uns irgendwie durchs Unterholz robben, völlig egal, wozu braucht Gott einen Weg? Also ich traue das Gott zu, dass er von A nach B kommt, ohne dass wir da irgendwie eine Straße geebnet haben. Aber ich glaube, diese Straße, die ist nicht nötig für Gott, sondern die ist nötig für uns. Ja, diese Straße ist nötig für uns. Ich komme eigentlich ausbildungsmäßig komme ich aus der Elektrik. Und ich weiß, für Strom ist es gut, wenn er eine vorbereitete Bahn hat. Ja, der Elektriker nennt sowas Leitung. Ja, wenn da eine Leitung liegt, dann kann der Strom da durch. Aber, das kennt ihr auch alle, dieses Prinzip, selbst wenn es keine Leitung gibt, wenn die Spannung groß genug ist, dann fließt der Strom trotzdem. Können wir beobachten bei Gewitter. Ja? Da legt keiner ein Kabel in den Himmel, damit der Blitz irgendwie auf die Erde kommt. Sondern diese elektrische Kraft, die ist so groß, dass er sagt, ist mir doch egal, ob ihr eine Leitung habt oder nicht. Ist mir doch egal, ob es da einen gebahnten Weg gibt oder nicht. Ich breche hier durch. Das Problem ist, meistens bei solchen Sachen wird es gefährlich. Ja, also wenn diese gebahnte Leitung nicht da ist, dieser gebahnte Weg nicht da ist, wird es trotzdem fließen, aber nicht unbedingt zum Guten. Ich kann mich erinnern, 2005 war das, ja, als wir hier Schneechaos hatten. Ich glaube, der ein oder andere hat das auch noch so in Erinnerung. Ja. Also gerade hier diese Region war ja ziemlich betroffen. Ja. Ochtrup hatte irgendwie eine Woche lang keinen Strom. Und ich weiß noch, an dem Abend, Samstagabend war das, dass das da losging und irgendwann dann fiel bei uns auch der Strom aus und dann hörten wir nur draußen, wie Polizeiwagen durch die Straßen fuhr mit einer Lautsprecheransage, dass die Leute bitte in den Häusern bleiben sollen, weil Stromleitungen auf den Wiesen liegen und dass es da Lebensgefahr oder dass da Lebensgefahr besteht. Also wenn diese Leitung nicht in Ordnung ist, ist das nicht eine Gefahr für den Strom, sondern es ist eine Gefahr für mich. Wenn Gott keinen gebahnten Weg hat, ist es kein Problem für Gott. Es ist eher ein Problem für mich, wenn Gott kommt und keine gebahnten Wege da sind. Das Kommen Gottes zu uns, das kann Segen sein, das kann aber auch ja, eher Gericht sein. Also ich denke das immer so, wir wissen das von den Pharisäern. Ja? Jesus kommt in die Welt, der Messias kommt in die Welt. Und die Pharisäer, die eigentlich ja darauf spezialisiert waren, nach Gottes Willen zu fragen und Gott zu suchen, und die hatten irgendwie keine gebahnten Wege. Und so war letztendlich für sie das Kommen Jesu nicht zum Heil, sondern eher zum Gericht. Ja? Und so glaube ich, dass es wichtig ist, dass wir vorbereitete Wege haben für Gott, ja, für sein Kommen, für sein Handeln. Und hier in diesem Text, den ich gelesen habe, da steht es denn so, dass das Hohe soll erniedrigt werden, das Tiefe soll erhöht werden. Ja, also die Hügel und die Täler, und das soll alles irgendwie ausgeglichen werden, damit es eine gebahnte Bahn gibt. Und wir denken dann immer in so ganz großen Dimensionen. Also ich stelle mir das dann immer vor, da ist so ein Gebirge und da muss man jetzt irgendwie so einen Weg freisprengen, dass man da so eine gerade Straße da durch hat irgendwie. Oder man baut einen Tunnel oder was auch immer. Aber also eine Straße kann durchaus auch über Berge gehen und ist trotzdem gebahnt. Ja? Jeder, der mal irgendwie im Urlaub nach Italien gefahren ist, der weiß, das funktioniert. Ja? Man kommt irgendwie über die Alpen rüber. Dafür müssen nicht die Alpen eingeebnet werden. Zum Glück, ja. Sondern man kann da drüber fahren. Also man kann diese Straße da drüber. Und so ein Tal ist, also wenn du eine Straße anlegst, ist ein Tal normalerweise auch kein Problem. Also das geht alles. Deswegen möchte ich dich einladen, mal nicht in so großen Dimensionen zu denken, sondern das alles mal so ein bisschen kleiner. Die Bibel sagt ja, die kleinen Füchse verderben den Weinberg, ne? Heißt es, glaube ich, im Hohelied, glaube ich, steht das. Wir müssen wissen, früher waren Straßen eben nicht nur so der Weg, um von A nach B zu kommen, sondern Straßen, also besonders in den Städten, waren auch manchmal so der Müllabladeplatz. Das, was man im Haus nicht mehr brauchte, das kippte man raus auf die Straße. Wir wissen, dass wir im Mittelalter totale Probleme in Deutschland hatten, teilweise von Krankheitserregern und so weiter, weil alles Mögliche einfach auf die Straße, die Leute haben mehr oder weniger im Müll gehaust, im Dreck gehaust. Ja? Und das ist oft das, was den Weg versperren kann. Ja? Stell dir mal vor, du bist auf einer Straße unterwegs, die ist eigentlich in Ordnung, hat ein paar Schlaglöcher, das ist schon ein Problem. Also nicht das große Tal, sondern die kleine Kuhle. Die macht es zum Problem. Und da liegt aller mögliche Müll drauf. Und du musst da so die ganze Zeit wie so Schikanen da irgendwie drumrum fahren. Das hält wirklich auf, ne? Das kann wirklich so ein Problem sein. Ich weiß, wir waren vor Jahren, haben wir mal eine Freizeit gemacht und sind nach Polen gefahren. Und man hatte uns gesagt, ey, fahrt niemals durch eine Pfütze. Ihr wisst nicht, wie tief das Loch ist, was dieses Wasser ausfüllt. Und einmal haben wir nicht dran gedacht und wir sind durch eine Pfütze gefahren und das hat geknallt, weil da war so ein Loch darunter und das Auto hat es überstanden, aber das hat sich nicht gesund angehört. Also das war richtig ein Problem. Ja, da war so ein Tal oder wie gesagt, ja, wenn wir da so Berge aus Müll haben. Und weißt du, das ist halt so das Problem von vielen Menschen. Es gibt so Dinge, die identifizieren wir als Müll. Die identifizieren wir als Sachen, die wir nicht mehr brauchen. Und was machen wir dann damit? Was macht ihr damit? Ihr schmeißt es weg in die Mülltonne. So, jetzt ist die Mülltonne voll. Was macht ihr dann? Also jeder oder viele Leute, die viel Platz zu Hause haben oder eine Garage, das stellen wir erstmal ab. Und wenn die Müllabfuhr durch war, dann kommt das in die Tonne, dann wird das danach. Oder wir sammeln das erstmal und wenn genug da ist, dann fahren wir mal zur Deponie. Kennt ihr das? Ja? So, und dann irgendwann, dann räumst du mal auf und dann wunderst du dich und denkst, boah, wer hat eigentlich den ganzen Schrott hier hingestellt? Was ist das alles? Ich war mal auf dem Trip, dass ich, wenn ich Sachen gekauft habe, dass ich den Originalkarton aufbewahrt habe, weil es könnte ja sein, dass man das dann irgendwie, weil Garantiefall und du willst es, musst es wieder einschicken oder wie auch immer. Und dann ist es immer gut, den Originalkarton zu haben. So, und dann den haben wir alle auf dem Dachboden. Ja? Und auf dem Dachboden war Platz. So, von daher, dann sind wir irgendwann umgezogen und mussten halt irgendwie aufräumen. Und dann komme ich da auf den Dachboden und ich gucke mir die ganzen Kartons mit Verstand an. Also wahrscheinlich die Hälfte davon, die Sachen, die hatten wir gar nicht mehr. Aber der Karton, der stand noch da. Ne? So, das ist so viel Müll, was sich ansammelt und eigentlich brauchst du es nicht mehr. Aber ich hatte Umzugskarton. Das stimmt. Ja, eigentlich braucht man es nicht mehr, aber man bringt es nicht so richtig weg, sondern man hat das immer noch irgendwo so stehen. Und das ist manchmal so ein Problem, auch in unserem Leben. Ja? Oft haben wir Dinge in unserem Leben, die haben wir zwar als Müll schon irgendwo identifiziert, aber zur Deponie nach Golgatha haben wir es noch nicht gebracht, sondern wir haben es erstmal auf die Straße gekippt. Wir haben es irgendwo noch so in unserem Leben und es versperrt den Weg, aber irgendwie, wir wissen eigentlich schon, dass wir es loswerden sollten, aber sind es noch nicht losgeworden. Wir haben es noch nicht wirklich entsorgt. Und ich glaube, wenn wir mal so in uns reinhorchen, mal so in unser Leben schauen, jeder wird so seine Müllberge finden. Seine Sachen finden, wo er sagt, ja, eigentlich, ja, das stimmt. Ja. Das sind manchmal so Angewohnheiten, da wissen wir ganz genau, dass das uns nicht weiterbringt. Und trotzdem irgendwie, ja. Oder irgendwie ungeklärte Beziehungen. Ja, hoffentlich begegne ich dem nicht. Weil wenn ich dem begegne, ich weiß gar nicht, was ich dem sagen soll. Da ist irgendwie, ja. Oder manchmal hat man das so bei Familienfeiern. Auch Weihnachten ist ja manchmal, ne? So, dann sprich bloß nicht das Thema an. Wieso? Was passiert dann? Wollen wir mal ausprobieren? Ja? So irgendwo, wo du merkst, hey, da sind Sachen, die sind nicht geklärt, die sind nicht wirklich bereinigt. Das ist nicht, da ist keine Freiheit, sondern da ist eher Druck oder irgendwie ist das nicht in Ordnung. Ungesunde Angewohnheiten. Ja, wir hatten mal mit Pastoren uns so unterhalten und einer erzählte, ja, die hatten einen Praktikanten, also der so Vikariat gemacht hat und der war immer so müde im Gottesdienst. Und dann haben die irgendwann mal nachgefragt, ja, wann gehst du denn eigentlich so ins Bett? Ja, meistens so um 3. Was machst du denn bis dahin? Was machst du denn den ganzen Abend? Ja, Fernsehen. Okay. Das ist Müll. Also ich sage jetzt ja nichts gegen Fernsehen. Ja? Heute Abend um 20 Uhr werde ich wahrscheinlich auch vorm Fernseher sitzen. Aber so, die Frage ist immer, ja, das Maß. Ja? Und wir haben eine Einleitung von Weisheit gehört. Das ist nicht weise. Das ist nicht weise, ja. Ich habe, als ich noch in Ostfriesland war, wir hatten da auch ein ganzes Lobpreisteam und ich habe irgendwann mal dem Schlagzeuger gesagt, du, ich höre das an deinem Spielen, wenn du ins Bett gegangen bist. Ich kann auch ein bisschen Takt halten und ich höre das. Wie spät war es denn diesmal, ja? So, wir sollten lernen, ja, uns vorzubereiten auf das, was Gott möchte. Wir sollten lernen oder sollten bereit sein zu wachsen. Das gehört dazu, zur Reife. Ja? Aber das sind manchmal so Sachen, die halten uns auf. Das ist Müll. Ja? Das hält uns fest und hindert uns letztendlich in die Ebene mit Gott zu kommen, die wir eigentlich wollen. Und wir haben das heute ja schon in diesem Eindruck ja, ein Stück gehört, ja, dass Gott möchte weiter, er möchte mehr tun, er möchte, dass du ihn besser kennenlernst, er möchte, dass diese Beziehung tiefer wird. Ja? Es gibt aber auch Täler, Schlaglöcher. So ein Schlagloch, das zeichnet sich dadurch aus, dass da nicht zu viel ist, sondern da ist zu wenig. Ja? Das ist zu wenig Substanz. Ja, das, was bei dem Müllhügel irgendwie zu viel ist, was da nicht hingehört, das beim Schlachtloch ist das halt zu wenig. Und da muss irgendwie was aufgefüllt werden. Und nein, nicht mit Müll. Wird ja auch gerne gemacht, ne? Irgendwo, ja, sobald man eine Kuhle hat, oh, was müssen wir noch alles loswerden? Ja, das kommt da alles rein. Nein, so macht man das nicht. Ja? Es gibt Dinge in unserem Leben, wo wir manchmal zu wenig Substanz haben. Also wir sollen ja nicht nur die Sünde lassen, sondern wir sollen auch das Gute tun. Ja? Also das eine lassen, aber dieses Vakuum, was dann da entsteht, oder dieser Platz, der dann da entsteht, den soll ich füllen mit Gutem. Ja? Mit Gutem. Und so glaube ich, dass es gut ist, wenn wir uns vorbereiten dafür, dass Jesus kommen kann in unser Leben, dass er eine Bahn hat in unserem Leben. Das heißt für mich, ich gucke, Herr, was ist in meinem Leben, was irgendwie Müll ist, was mich aufhält? Gott, und das kippe ich nicht nur auf die Straße, sondern Jesus, du hast eine ganz super große Deponie eingerichtet, Müllabladeplatz eingerichtet, so ein Hügel, wo ich meinen Müll auch noch draufschmeißen kann. Und dieser Hügel heißt Golgatha. Und du hast dafür gesorgt, dass das wirklich entsorgt wird, dass ich mir darum keine Sorgen mehr machen muss, dass ich frei bin, dass ich dann nicht mehr dran denken muss. Gott selber sagt, er denkt nicht mehr daran. Ja? Und das andere, Herr Jesus, was möchtest du in mein Leben hineingeben, damit diese Täler aufgefüllt werden, damit da Substanz reinkommt in meinem Leben. Hey, ich möchte dich besser kennenlernen. Ich möchte mehr Zeit mit dir verbringen. Ich möchte deine Stimme hören. Ich stelle das immer wieder fest, Menschen, die mit Jesus leben, da kommt eine ganz andere Dynamik auf einmal rein. Da kommt eine ganz andere, teilweise auch eine ganz andere Geschwindigkeit rein. Ja? Wo wir manchmal uns die ganze Zeit abmühen, dass dann irgendwelche Prozesse mal in Gang kommen. Und ich beobachte das bei Leuten, die angefangen haben, sich wirklich Gott auszuliefern und zu sagen, Jesus, ich will mehr von dir. Auf einmal läuft's. Ja, auf einmal läuft es. Da passieren auf einmal Sachen. So, wir sollen uns vorbereiten auf das Kommen des Königs. Aber das Interessante ist, nicht nur wir sollen uns vorbereiten, sondern Gott hat sich auch vorbereitet. Ich finde das hochspannend. Ich bin so ein bisschen an Geschichte interessiert und ich finde das hochspannend, was Gott gemacht hat an Vorbereitung, bevor Jesus in die Welt gekommen ist. Von seinem Volk, ja, wenn wir das, ich will jetzt gar nicht durch das ganze Alte Testament gehen, aber wenn wir das sehen, wie Gott sich einem Volk offenbart, wie er eine Grundlage legt, damit die Leute merken, okay, so ist Gott, so sind wir, irgendwie passt das nicht zusammen, irgendwas muss da passieren, wir sind nicht heilig genug, wir sind nicht gerecht genug, irgendwie gibt es da ein Bedürfnis nach Erlösung. Ja? Das legt Gott rein durch das Gesetz, er zeigt ihnen, wie er ist. Und dann kommt dieser Moment, wo Gott Gericht bringen muss über sein Volk, indem er sie vertreibt. Aber was passiert dadurch, dass das Volk Israel vertrieben wurde, einmal nach Assyrien und einmal nach Babylon, es waren ja so in zwei Zeitepochen, wo das passierte, sie haben angefangen, Synagogen einzurichten, weil sie getrennt waren vom Tempel, weil der Tempel nicht mehr da war und sie trotzdem ihre Gottesdienste feiern wollten. Und so hat das Volk, da, wo Juden waren und sie sich irgendwie so in Gruppen zusammen versammeln konnten, haben sie angefangen, Synagogen aufzumachen. Also Schulen, wo sie das Wort Gottes gelehrt haben. Interessanterweise waren genau diese Synagogen später die ersten Stationen, wo die Apostel hingegangen sind, um das Evangelium zu verkündigen. Das war da schon Vorbereitung. 500 Jahre vor Christi hat Gott schon damit angefangen. So, und dann kam irgendwann nach den Babyloniern, dann kamen die Perser und dann kamen die Griechen, Alexander der Große. 333 bei Yssos Keilerei. Ich weiß nicht, wer den Spruch gelernt hat im Griechischunterricht, aber ja, Alexander der Große. Durch die Griechen hatte der gesamte Orient letztendlich eine gemeinsame Sprache. Und wenn du eine Botschaft verkündigen willst, dann ist eine gemeinsame Sprache nicht schlecht, oder? Überleg mal. Und genau auf diese Sprache setzt dann später das Neue Testament auf. Die Briefe, ja, in Griechisch, damit es jeder versteht. Nach den Griechen kommt das Römische Reich. Was hat die Römer ausgezeichnet? Unter anderem. Also wer mal Asterix gelesen hat, der weiß das ein bisschen. Die haben Straßen gebaut. Die haben Wege geebnet, dem König. Und genau diese Straßen, diese gebahnten Wege, konnten später die Apostel nutzen, um sehr schnell von A nach B zu kommen, um dieses Evangelium zu verbreiten. Alles Vorbereitung. Wir denken, ja, das ist so Weltgeschichte. Und Gott sagt, nee, das sind meine Vorbereitungen für das Evangelium. Das ist meine Vorbereitung dafür, dass ich die Heiden erreichen möchte. Ich finde das genial, ja? Was Gott alles in Bewegung setzt, um letztendlich seinen Plan durchzuziehen. Gott hat sich vorbereitet und Gott schickt unter anderem einen Menschen kurz vor Jesus, ja, schickt er diesen Menschen zum Volk Israel und dieser Mensch heißt Johannes und er beruft sich genau auf diese Stelle, die ich gerade vorgelesen habe vorhin. Da wird er gefragt, wer bist du? Und dann heißt es dort in Johannes 1, Vers 23, und er sprach, ich bin die Stimme eines Predigers in der Wüste, ebnet den Weg des Herrn, wie der Prophet Jesaja gesagt hat. Ich bin diese Stimme, die sagt, Leute, macht euch bereit, der König kommt. Macht euch bereit, hier soll etwas sich verändern. 1. Johannes 1, Vers 23. Gott hatte Johannes geschickt, um den Weg für Jesus vorzubereiten. Und wenn wir darüber nachdenken, dass wir jetzt in die Adventszeit gehen, Ankunftszeit, ja, wir denken ja nicht nur an das Kommen Jesu vor 2000 Jahren, sondern wir denken auch daran, dass Jesus wiederkommen wird. Dann hat das für mich zwei Stoßrichtungen oder zwei Punkte für mich, die ich da einfach für mich rausziehe. Das eine ist, ich will bereit sein. Ich will mich bereit machen für Jesus. Das habe ich gerade gesprochen. Ja? Täler, Berge, Müll, Schlaglöcher. Ich will mich bereit machen. Aber der andere Aspekt ist genauso wichtig. Ich glaube, dass Gott heute noch dabei ist, Johannese zu schicken in diese Welt. Ich glaube, dass er heute noch dabei ist, Menschen loszuschicken, die sich manchmal vorkommen wie in so einer Wüste. Ja? Boah, wer hört mich denn hier? Irgendwie, ich weiß nicht, fühlst du dich manchmal alleine so da, wo du wohnst, so als irgendwie, dass du einen Eindruck hast, so, ich bin hier der einzige Christ oder so? Ja? Wie muss sich Johannes gefühlt haben? Aber er wusste, ich habe einen Auftrag. Mein Auftrag ist es, Leute vorzubereiten dafür, dass sie Jesus annehmen. Damit, wenn Jesus dann zu ihnen kommt, dass da schon Vorarbeit gemacht worden ist. Und das ist letztendlich unser Job. Ja, wir leisten Vorarbeit, damit, wenn Jesus diesen Menschen begegnen möchte, dass er ihnen begegnen kann. Ja, durch uns möchte Jesus Menschen begegnen. Durch uns möchte er Menschen berühren. Und das ist auch der Dienst, den wir zu tun haben, zu sagen, hey, ich bin die Stimme eines Rufers, die Stimme eines Predigers, die Stimme eines Heroldes. Das war ja damals so die altertümliche Nachrichtensendung. Ne? Das war der Herold, der so losgeschickt wurde und dann hat er verkündet, was so passiert ist und was so an wichtigen Informationen da ist. Und so wurde Johannes losgeschickt. Und da möchte ich eigentlich, an dem Punkt möchte ich eigentlich nur noch kurz eigentlich darauf eingehen, wenn Gott uns gebrauchen möchte als so ein Johannes, als so eine Stimme des, des Rufenden. Was hat denn Johannes ausgezeichnet und was sollte uns auszeichnen? Wisst ihr, was wir von Johannes wissen, ist, dass er Jesus kannte. Jesus kommt vorbei und er sagt, hey Leute, guckt doch, das ist das Lamm Gottes. Das ist der, von dem ich erzählt habe. Ihr kennt den noch nicht, aber ich kenne den. Ich kenne den gut. Wenn ich etwas verkündigen soll, dann sollte ich die Botschaft kennen. Macht Sinn, ja? Wenn ich von Jesus verkündigen will, und zwar egal, ob an der Kanzel oder beim Aldi an der Kasse, egal, ob bei mir auf der Arbeit oder in der Schule oder in der Nachbarschaft, dann sollte ich ihn kennen. Ich sollte Jesus kennen. Jesus sagt, dass seine Schafe seine Stimme kennen und sie ihm folgen. Und immer wenn ich das lese, hinterfrage ich das bei mir und denke so, okay, wie sieht es bei mir aus? Jesus, wie gut kenne ich deine Stimme? Wie genau folge ich dir? Ja, und vielleicht geht es dir ja auch so. Ich sehe dann immer so ganz viele Sachen, wo ich sage, hey, da möchte ich eigentlich noch mehr. Da möchte ich besser deine Stimme kennenlernen. Ja? Aber Johannes erkannte Jesus. Das Zweite, was ihn auszeichnete, er hatte keine Menschenfurcht. Der war auch nicht nett. Also, wenn ich da predigen würde und dann kommt so die religiöse Elite zu mir, dann würde ich wahrscheinlich sagen, schön, dass ihr jetzt auch mal da seid. Ich habe ja so eine Botschaft, die würde ich gerne mit euch teilen und wir können da ja mal drüber ins Gespräch kommen. Vielleicht mal ein bisschen diskutieren und einfach mal so. Ja, ich würde versuchen, eine Brücke irgendwie zu bauen. So ein Typ bin ich eigentlich. Ich bin da so ein bisschen diplomatisch. Ne? So. Was sagt Johannes? Ihr Otternbrut, ihr Schlangengezücht, die Axt ist schon an den Baum gelegt und ihr seid die Ersten, die fallen. Ja, gut, das ist jetzt nicht wirklich diplomatisch. Mensch, Johannes, das kann man auch netter sagen. Ja, Johannes entschied sich für Deutlichkeit. Ja? Er hatte keine Menschenfurcht. Er sagte, es ist mir doch egal, was die Leute denken. Mir völlig egal. Lass sie denken, was sie wollen. Ich habe einen Auftrag. Und der dritte Punkt, und das schließt sich daran an, er hatte Furcht vor Gott. Und ich habe festgestellt, je größer deine Furcht vor Gott ist, desto geringer wird deine Menschenfurcht sein. Ich mache es mal mit einem Beispiel deutlich. Also, wenn ich in die Bank, in eine Bank komme und ich sage zu dem Mann, der da oder der Frau, die da am Schalter sitzt, so, ihr nehmt jetzt alles Geld, was ihr hier habt und das gebt ihr mir jetzt. Dann werden die das vermutlich nicht tun. Warum? Ganz einfach, die haben keine Angst vor mir. Die haben mehr Angst vor ihrem Vorgesetzten, der denen gesagt hat, hör mal zu, wenn jemand kommt und sowas sagt, dann machst du das nicht. Ja? Das Geld bleibt schön hier. Wenn ich jetzt aber in die Bank komme und ich habe eine Waffe dabei und ich halte demjenigen irgendwie vor die Nase und sage, so, du gibst mir jetzt dein Geld, dann kann das sein, dass in seiner Furchtskala ich auf den ersten Platz rücke. Und dass er mich mehr fürchtet als seinen Vorgesetzten und mir deswegen das Geld gibt. Also ihr versteht den Gedanken. So, je mehr ich Gott fürchte, also ihn an die erste Stelle setze, ihm wirklich folge. Wir haben immer so ein Problem mit diesem Begriff Furcht, ja, weil wir dann immer, ja, aber Gott ist doch mein liebender Vater und den soll ich doch nicht fürchten. Wir übersetzen das meistens so mit Respekt oder Ehrfurcht oder so. Wobei ich glaube, es gibt auch eine gewisse Komponente der Furcht. Nicht umsonst sind bei allen Leuten, wenn sie Gott begegnet sind, heißt es, sie lag zu seinen Füßen wie tot und ich konnte ihn nicht angucken und was weiß ich. Also da ist schon, gibt übrigens ein sehr gutes Buch, Überrascht von Furcht. Empfehle ich jeden, ist ein Hammerbuch. kauft es euch oder leitet es euch aus. Ich habe den Eindruck, hier hat das jemand oder hier kennt das jemand. Es ist sehr, sehr gut erklärt, was das eigentlich mit uns macht, wenn wir Gott fürchten. Johannes fürchtete Gott. Er fürchtete ihn. Er sagt zu Jesus, ich bin nicht wert, dir irgendwie hier einen Schuhriemen oder sonst was zu lösen. Ich bin nicht wert. Da ist irgendwie überhaupt kein, nee. Also, ich bin dankbar, dass du mich gebrauchen willst. Ich bin dankbar, dass du dich mit mir abgibst, so ungefähr, ja. Er hatte eine sehr klare Werteskala in dieser Sache. Und er war Jesus gehorsam. Als Jesus zu ihm kommt und sagt, hey, ich möchte gerne von dir getauft werden. Und Johannes sagt, Jesus, das ist falsch. Ich müsste von dir getauft werden und nicht du von mir. Und Jesus sagt, doch, lass das mal so zu. Er ist gehorsam. Also, um es nochmal kurz zusammenzufassen, damit du weißt, was du mitnimmst, ja, in den Sonntag. Welche Müllberge hast du noch? Welche Schlaglöcher hast du noch? Bereite dich vor. Und das Zweite, sei ein Johannes. Kenne Jesus, lerne ihn besser kennen. Hab keine Menschenfurcht. Hab vielmehr Furcht Gottes und sei ihm gehorsam. Eigentlich keine große Sache und doch, glaube ich, ganz, ganz wichtig für uns. Und wenn wir das machen, dann machen wir richtig gute Adventsvorbereitung. Ja? Dann schaffst du es vielleicht nicht, die Plätzchen zu backen, wobei auch das, wenn du das schaffst, super. Ja? Aber das sind die Adventsvorbereitungen, die ich uns wünsche und ich glaube, die gut sind für uns. Ich möchte noch gerne beten. Jesus, ich danke dir dafür, dass du in diese Welt gekommen bist, Herr. Und ich danke dir dafür, dass, Herr, wenn wir darüber nachdenken, was du alles gemacht hast, was du alles vorbereitet hast, was du alles in Bewegung gesetzt hast, Herr, um uns zu retten. Herr, dann erfüllt mich das einfach mit Dankbarkeit und aber auch mit Ehrfurcht, Herr. Herr Jesus, wie viel Wert gibst du jedem einzelnen Menschen, indem du in diese Welt kommst und dein Leben eintauscht, Herr, dein Leben hingibst für uns. Herr Jesus, und wir wollen Menschen sein mit gebahnten Wegen, Herr. Herr, ich möchte jemand sein, Herr, der einfach sein Ohr bei dir hat, Herr. Ich möchte jemand sein, dem du im Guten begegnest, Herr. Herr, und nicht im Schlechten. Herr, ich möchte diese gebahnten Wege in mir haben, Herr. Herr, und du siehst meine Müllberge, Herr, und du siehst meine Schlaglöcher. Herr, und ich danke dir dafür, dass wir einfach so vor dich kommen dürfen heute Morgen, Herr. Herr, und dass wir wissen, dass du alles dafür getan hast. Alles hast du angelegt, Herr, damit wir unsere Straßen ebnen können, Herr. Herr, alles hast du bereitgestellt, Herr, dass wir gebahnte Wege haben können in unseren Herzen. Gott, und ich bitte dich darum, hilf uns, Herr. Herr, dass wir nicht nur beim guten Willen stehen bleiben, Herr, sondern dass wir das wirklich tun. Herr, da, wo wir aufräumen müssen in unserem Leben, dass wir es wirklich tun. Herr, da, wo wir an Dinge ran müssen, die wir schon lange irgendwie weghaben sollten, Herr. Herr, dass wir es nicht aufschieben, sondern dass wir da wirklich rangehen, Herr. Herr Jesus, du sprichst so oft zu uns, Herr, dass du uns ziehst in deine Gegenwart, dass du uns lockst, Herr Jesus, einfach in deine Nähe und sagst, hey, ich möchte Zeit mit dir verbringen, ich möchte, dass du in meine Gegenwart kommst, Herr, und du siehst, wie beschäftigt wir oft sind. Herr, du siehst, wie oft wir so wenig Zeit haben, Herr, für die wirklich wichtigen Dinge. Gott, und ich bitte dich darum, hilf uns, Herr, da den richtigen Wertekompass zu haben, Herr, die richtigen, ja, das richtig einschätzen zu können, Herr, wie wertvoll das ist und wie wichtig das ist für uns, Herr. Herr Jesus, und ich danke dir dafür, dass wir nicht nur uns selbst vorbereiten dürfen, Herr, sondern dass du auch durch uns Menschen vorbereiten willst auf dich. Herr, und ich möchte mich dir einfach stellen, Herr, und ich glaube, dass du einfach solche Leute suchst, Herr, die du senden kannst, wie so einen Johannes, Herr. Herr, Menschen, die dich einfach kennen, die dich lieben, die in deiner Gegenwart leben, Herr. Herr, die nicht ängstlich sind, nicht vor Menschenfurcht, die wirklich wichtigen Dinge nie ansprechen, weil sie keinem wehtun wollen und weil sie irgendwie keinem auf die Füße treten wollen, Herr, sondern die wirklich dich fürchten, Herr. Herr, die einfach von dir her, ja, geleitet sind, Herr, die dir gehorsam sind. Jesus, ich danke dir dafür, dass du uns helfen möchtest, dass du uns sendest, Herr, in eine Welt, die dich braucht. Dass du uns sendest, Herr, in eine Welt, die dich, ja, irgendwie gefühlt immer weniger kennt, Herr. Herr Jesus, ich danke dir dafür, Herr, dass wir Teil deines Wirkens sein dürfen in dieser Welt. Herr, dass wir nicht so als unbeteiligte Dritte irgendwie nur daneben stehen und das angucken, Herr, sondern du willst uns mit einbeziehen, du willst durch uns wirken, Herr. Du willst durch uns Menschen berühren. Ich danke dir dafür, Herr, und ich bitte dich einfach darum, dass wir die Adventszeit wirklich so nutzen, Herr, uns vorzubereiten für dich. Amen.